Herzlich willkommen bei den Bohrleuten mit einer neuen Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich ein ganz klein wenig Hausrein machen. Ich habe nämlich eine doppelte Ankündigung für euch und es betrifft nicht nur meine Gästin, die ist eine alte Bekannte, die Ariane ist wieder da. Hallo Ariane!
Hallo Stefan!
Freut mich, dass du wieder dabei sein kannst. Die Ankündigung ist für alle Ariane und Stefan-Fans sozusagen. Ariane wird jetzt in einer Art semi-permanenten Host-Rolle hier mit in den Podcast kommen. Das ist soweit die gute Nachricht. Ihr werdet also viel, viel mehr Ariane-Content in der folgenden Zeit bekommen. Das geht leider einher mit einer schlechten Nachricht. Wenn ihr nämlich Marcel-Fans seid, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Aus zeitlichen und familiären Gründen musste der Marcel seine Zusammenarbeit mit dem Podcast beenden. Das heißt, ich werde den, wie es vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen ist, in den letzten Wochen und Monaten weitgehend im Solo-Betrieb fahren und habe mir deswegen eben die Ariane zur Unterstützung geholt. Die wird wahrscheinlich nicht jede Folge dabei sein, aber zumindest deutlich häufiger als bisher. Wie immer gilt, bitte empfehlt den Podcast weiter, gebt uns Rückmeldungen, Feedback, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, diskutiert gerne mit, was ihr haltet von dem, was wir hier sagen und so weiter und so fort. Gebt uns 5 Sterne, ihr wisst, wie es läuft. Damit genug der Vorrede und wir steigen ein ins heutige Thema. Und zwar befassen wir uns mit etwas, worüber in der Bundesrepublik praktisch noch nie jemand gesprochen hat, nämlich die Protestaktionen der letzten Generation und ähnlicher radikaler KlimaaktivistInnen. Ich muss sagen, ich habe da ein kleines bisschen den Überblick verloren, welche es da genau gibt, aber wir reden quasi von den Radikalinskis. Ja, also nicht Greta Thunberg, nicht Fridays for Future und Streiken fürs Klima, die da jeden Freitagnachmittag damit ein paar hundert Leuten irgendwo die Einkaufspassage hoch und runter laufen, sondern wir sprechen von den Leuten, die sich auf die Straße kleben, die Suppen auf Gemälde werfen, die auf Bäume klettern und sich da festbinden, diese Leute. Denn die haben in den letzten Tagen und Wochen die Bundesrepublik ja tatsächlich in Aufruhr versetzt. Und wir wollen quasi uns da dazu auch ein bisschen verhalten. Wir haben Meinungen zu weniger tatsächlich, glaube ich, zu diesen Protestaktionen per se, als zu dem, was daraus folgt. Und den wirklichen Anstoß gegeben hat, warum wir eine eigene Folge dazu machen und warum jetzt und nicht schon vorher, als die sich auf Autobahnen geklebt haben, war die letzte Protestaktion, also letzte Stand dieser Aufnahme, bei der das Grundgesetzdenkmal in Berlin mit einer Farbe beschmiert worden ist, die relativ leicht abwaschbar war. Ja, die war in einer halben Stunde oder so wieder unten mit einem kleinen Kärchergerät und die eben so schwarz gefärbt war, um wie Erdöl zu wirken. Und da dazu kam dann die passende Botschaft von der letzten Generation, die quasi verantwortlich für diese Protestaktion ist, dass die gesagt haben, hier, wir können quasi nicht Erdöl verbrennen und die Grundrechte schützen, weil Bezug nehmend quasi auf dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das der Bundesrepublik vorschreibt, entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um das Klima zu schützen. Und die haben eben gesagt, hier steht eine fundamentale Unvereinbarkeit und die Erdölförderung, die Nutzung von fossilen Energien beschmutzt quasi das Grundgesetz. Das war die Aussage, die sie hier gemacht haben. Das ist auch keine Interpretation von mir, weil die letzte Generation hat diese Interpretation mitgeliefert. Die haben das explizit so beschrieben. Von daher, da muss ich quasi gar nicht meine Deutungskenntnisse bemühen. Soweit der Stand, was sie getan haben. Und die Reaktion darauf war groß. Wir haben massenhaft PolitikerInnen, JournalistInnen und andere Leute, die da dazu Stellung bezogen haben und die das in einer Schärfe gemacht haben, die mir völlig unbegreiflich ist. Ich habe die Schärfe verstanden bei den Autobahnaktionen, weil die ja tatsächlich unglaublich nervig waren für diejenigen, die da betroffen sind. Und wenn man eben autofahrende Person ist oder ein Herz für Krankenwägen hat, die dann durch Staus in Berlin nicht durchkommen, wo es sonst nie Staus gibt, dann ist das nachvollziehbar. Aber hier spätestens habe ich die Schärfe der Reaktionen nicht verstanden. Und wenn wir einfach mal einen kleinen Blick reinwerfen sozusagen in das, was hier gesagt worden ist, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was meine ich mit rhetorischer Schärfe. Wir haben beispielsweise Frank Müller-Rosentritt, Bundestagsabgeordneter der FDP, der sagt, die Aktivistinnen gehen gegen den Staat und die freiheitliche Grundordnung vor und beschimpft sie als Abschaum. Ja, also dieses typisch bürgerlich gediegene Vokabular, nehme ich an, was das ist. Ja, normalerweise stehen die ja immer so auf Anstand und hier wird dann von Abschaum gesprochen. Christine Lüttke, auch FDP, sagt, die Verfassung ist mit Füßen getreten worden. Alexander Throm von der CDU spricht von einer Missachtung gegenüber dem Grundgesetz. Der SPD-Abgeordnete Michael Roth wirft ihnen vor, wie die Taliban Kunst zu zerstören. Der Journalist Nikolaus Blome befürchtet, als nächstes werden Bücher verbrannt und vergleicht die AktivistInnen mit der Reichsbürgerbewegung. Und so geht es in einem fort. Und meine Frage an dich, Ariane, wäre jetzt gleich zu Beginn: Was denkst du, was zur Hölle geht da ab? Warum triggert das die Leute, dass die auf diese völlig überzogene Art auf eine so harmlose Aktion wie ich kippe ein bisschen abwaschbare Farbe auf ein Denkmal reagieren?
Also, ich fand das auch extrem, weil ich sagen muss, das war tatsächlich mal eine Aktion von der letzten Generation und ich bin echt kein Fan, aber da fand ich, hat die Symbolik jedenfalls mal gestimmt. Also es hat für mich viel mehr Sinn gemacht, als irgendwie Kartoffelbrei auf ein Ölgemälde zu werfen und sich dann daran festzukleben. Also irgendwie Fake-Öl auf das Grundgesetz, um darauf hinzuweisen, fand ich wirklich gut. Das vielleicht war auch deswegen die Reaktion so scharf, aber gut, das geht halt gegen Öko-Linke und keine Ahnung, vielleicht denken die Gutbürgerlichen, das Grundgesetzdenkmal gehört ihnen. Aber das, ich meine, das hat sich ja auch schon angedeutet. Die Eskalationsspirale ist ja bei den Gegnern genauso in Gang gesetzt worden. Und da ist irgendwie jedes Maß verloren gegangen. Also das gibt natürlich Billigpunkte bei der Klientel, wenn man da die als Taliban verunglimpft und so. Aber das ist vollkommen übertrieben. Also es ist ja nichts passiert. Man konnte es, selbst wenn das Denkmal jetzt kaputt gewesen wäre, würde ich es jetzt nicht dramatisch finden. Aber man konnte es ja einfach wieder abwaschen. Also es macht, es ist kein Schaden entstanden. Weder am Denkmal als am Grundgesetz ist ja auch kein Schaden entstanden.
Genau das ist das, was mir so unbegreiflich ist. Ja, ich fand die letzte Generation bisher auch immer ziemlich stupid. Ja, also gerade diese Suppe, Kartoffelbrei und so weiter auf Gemälde. Ich meine, ja, es hat Aufmerksamkeit gebracht, aber ich dachte da auch immer so, okay, what the fuck? Ja, es war
letztendlich so bescheuert ist.
Ja, genau. Es ist einfach irgendwie doof. Und es war irrelevant letztlich, weil die haben ja, man muss denen ja auch zugestehen, ja, genau deswegen sind sie ja keine Taliban. Die machen das Zeug ja eben nicht kaputt. Die machen ja ihre ganzen Protestaktionen ganz überlegt so, dass kein Schaden angerichtet wird. Vielleicht mit Ausnahme von der Autobahnkleberei, dazu kommen wir bestimmt auch gleich nochmal. Aber zumindest diese Suppe- und Farbaktionen, die sind ja harmlos in einem Ausmaß, dass die Schärfe der Reaktion darauf wirklich in überhaupt keinem Verhältnis steht. Und man kann das, und wie gesagt, Instinkte bedienen sozusagen, überhaupt kein Problem. Ja, dass Leute von der FDP und der CDU und von der SPD, dass die gegen die KlimaaktivistInnen schießen, um billig Punkte zu machen, überhaupt kein Problem. Ja, ich würde auch jederzeit die Pegida kritisieren, völlig egal, was die tun und was die sagen. Was ich so merkwürdig finde, ist eben, wie gesagt, diese Schärfe. Und diese rhetorische völlige Überzeichnung, ja, also wenn jemand, wirklich, deswegen betone ich das so mit dem Bürgerlichen, ja, wenn jemand von der FDP die Menschen als Abschaum bezeichnet, dann würde ich erwarten, dass die wirklich krasse Sachen gemacht haben, ja. Abschaum, das sind für mich Leute, die, was weiß ich, die sich einen Mitbürger mit Migrationshintergrund in der Bahn nehmen und den zusammenschlagen,
genau,
oder sowas.
Genau, Flüchtlingsheim anzünden.
Genau, Flüchtlingsheim anzünden oder sowas. Das ist Abschaum. Aber jemand, der Farbe auf ein Denkmal packt, die problemlos abwaschbar ist, warum, also, ich meine, was ist die nächste Stufe, ja? Also, wie eskalieren diese Leute rhetorisch weiter, wenn wir tatsächlich mal Klimaterrorismus kriegen? Und ich meine, das ist ein komplett anderes Thema, aber ich erwarte, dass das irgendwann in den nächsten Jahren kommen wird. Da können wir quasi schon die Uhr danach stellen. Und ich meine, diese ganzen RAF-Vergleiche, die sind gar nicht so aus der Luft gegriffen, finde ich. Jetzt nicht gegenüber der letzten Generation, mehr gegenüber dem Potenzial, weil die letzte Generation hat kein RAF-Potenzial. Zumindest nicht, bisher nicht. Ja, aber der Vergleich quasi zu diesen Protesten von 1967, 68, aus deren Umfeld quasi sich dann später die RAF rekrutiert hat, der ist nicht ganz falsch. Genauso wie.
Gedacht, dass das so ein harmloser Protest. Ich habe auch gedacht, mein Gott, was machen die, wenn tatsächlich mal wieder jemand Enteignung fordert?
Ja.
Weil das ist ja eine viel krassere Forderung als bitte das Grundgesetz in puncto Klimaschutz einhalten.
Deswegen habe ich da auch bisher keine Folge dazu gemacht, weil ich diese Warnungen im Grundsatz auch korrekt fand. Ja, weil ich habe gerade schon den historischen Vergleich gebracht, ja 1967, 68 hat ja dann bei einer winzigen Minderheit auch zu einer Radikalisierung geführt. Und es hat dann auch angefangen mit noch vergleichsweise harmlosen Dingen, wenngleich auch hier kein Vergleich zu Last Gen, ja, aber RAF hat angefangen mit Brandsätzen in einem leeren Kaufhaus. Also die Gewalt gegen Sachen, die ja dann erst später in Gewalt gegen Menschen eskaliert. Ist. Und wir haben ja bei denen nicht mal Gewalt gegen Sachen. Die machen ja nichts kaputt. Und wir haben ja denselben Prozess gesehen bei Pegida und bei den Querdenker-Protesten. Ja, auch da hatten wir dann plötzlich den Sturm auf den Reichstag und solche Geschichten, ja, wo dann eine kleine Minderheit begonnen hat, sich zu radikalisieren und aus deren Dunkelfeld sozusagen, aus deren extremistischem Sympathisantenfeld, ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, aber ich kenne ihn nicht, ne, aus dem sich dann später dann irgendwelche Terroristen dann auch wieder NSU oder sowas rekrutieren. Ich meine, NSU ist offensichtlich vor Pegida, aber du weißt, was ich meine.
Genau, oder die Reichsbürger-Sache, wo sie einen Staatsstreich geplant haben.
Genau, also solche Radikalisierungen, die sind ja fast unvermeidlich, aber die sagen ja wenig über die Mehrheit aus. Das sind ja so winzig kleine Personen. Der NSU sagt nichts über Pegida und so weiter. Ja, und genauso wenig würden gegebenenfalls Klimaterroristen irgendwas aussagen über Fridays for Future. Deswegen... Ich finde einfach die Reaktion so hart überzogen und beängstigend auf eine gewisse Art und Weise, einfach weil da jegliche Hemmung verloren geht. Und das von den gleichen Leuten, die ansonsten immer über Cancel Culture schimpfen, ja. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also von daher, das ist auf so einer rein menschlich-sozialen Ebene für mich ein gigantisches Problem, weil eben der politische Diskurs in solchen Begrifflichkeiten nicht passieren sollte. Ja, ich meine, sowas rutscht einem gelegentlich mal raus. Ich habe sowas auch schon geschafft, im Blog zu schreiben und vermutlich auch hier im Podcast zu sagen. Und ich wurde dafür auch immer gerne danach zur Rechenschaft gezogen von den KommentatorInnen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Hält einen ehrlich. Aber gerade Personen, die professionell im öffentlichen Leben stehen, ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Äußerungen nicht spontane Ausbrüche waren, sondern dass da schon eine gewisse Überlegung reingegangen ist. Und dass eben das der Fall ist, ja, genauso wie die Paschas oder sowas von Merz, anderes Thema, aber auch hier sehen wir eben eine bewusste Setzung von Begrifflichkeiten, eine bewusste Grenzüberschreitung, die hier zumindest mal ausprobiert wird auf ihre Publikumswirksamkeit. Und mir ist einfach nicht klar, was an der letzten Generation diese Leute so triggert, erstens, und warum ausgerechnet diese Aktion? Wie gesagt, bei den Autobahnen verstehe ich das viel mehr, weil das sind Straftaten, die da begehen. Du hast im Vorgespräch schon erwähnt, ja, da wurde jetzt jemand erst verurteilt wegen Nötigung und auch völlig zu Recht verurteilt. Und da würde ich den Zorn und die Betroffenheit wesentlich mehr verstehen als an diesen Farbgeschichten. Normalerweise würde man das einfach weglachen. Also ich verstehe gar nicht, warum das Seite 1 Nachrichten sind. Das ist so mein Punkt. Also was genau triggert so?
Also ich habe schon, weil ich bereite mich ja immer minutiös vor. Und hatte ich so ein bisschen die Überlegung, ob das auch von der letzten Generation vielleicht Strategie sein soll. Weil gerade in letzter Zeit, seit das angefangen hat, eben nicht nur die Straßen, sondern ich glaube, das hat angefangen mit den Kunstwerken, mit wir schmeißen irgendwo Farbe drauf oder Kartoffelbrei oder was sie hatten. Und die haben sich schon oft sehr gut bürgerliche Symbole ausgedacht. Also ich fand es trotzdem Quatsch, aber Kunstwerke, die Elbphilharmonie zum Beispiel, haben sie, glaube ich, auch mal gestört. Ich weiß nicht, ob sie da auch mit Sachen geworfen haben oder sich festgeklebt. Also das waren schon, das Denkmal würde ich da jetzt gar nicht unbedingt mit zuziehen, aber die sind schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen, was so bildungsbürgerliche Symbole sind. Dass sie da so ein bisschen den Feind vielleicht ausgemacht haben. Oder eben auch, was ja absolut klappt, ist, dass da die Aufmerksamkeit herkommt. Und das ist natürlich, das funktioniert auch bei den gut bildungsbürgerlichen Leuten, dass sie das, glaube ich, schon verstehen. Oh, das sind Symbole unseres Wohlstands. Soll ja auch so sein. Und wie gesagt, das geht gegen Linke. Das heißt, es gibt viele meinungsführende Medien, wie die Welt, die Bild, die das treiben, ohne Ende natürlich, wo das eben keine besorgten Bürger sind, sondern ja, Mini-Terroristen oder so. Und das ist eigentlich das, was mich auch so nervt, weil das hat gerade durch die Gegnerschaft, hat das so ein extrem rechts-links-dral. Also das sind ja genau die Medien, irgendwelche Reichsbürger planen Staatsstreich und wollen irgendwelche Leute gefangen nehmen und das sind dann plötzlich die besorgten Bürger und das lacht man so ein bisschen weg. Hoch, guck, die sind ja so trottelig und das hätten die ja eh nie hinbekommen und das wird verharmlost ohne Ende. Und aber wenn jemand Kartoffelbrei auf ein Denkmal schüttet, dann muss der, ich glaube, da gab es ja auch mal, es geht ja wirklich nicht nur, es ist ja nicht nur die Rhetorik, es wurden ja auch extreme Strafverschärfungen und Präventivhaft und Führerscheinentzug, macht überhaupt keinen Sinn, aber also auch wirklich nicht nur Rhetorik, sondern es wurden auch Maßnahmen gefordert und das finde ich auch schon bedenklich, weil das ist ja, das ist so weit drüber, dass das die Einschätzung vollkommen verzerrt irgendwie. Was ist eigentlich gefährlich? Was ist legitimer Prozess? Was ist Quatsch? Also ich, wie gesagt, ich bin auch kein Fan, aber ich finde das einfach quatschig. Also ich zucke dann die Schulter und denke, ach ja, aber also die ganze Wahrnehmung wird so verzerrt, finde ich. Und das finde ich auch wirklich, ist so ein bisschen mehr, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz egal, sondern das könnte eben auch gefährlich werden.
Wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, das ist tatsächlich gar nicht quatschig, die Forderung nach dem Führerscheinentzug, sondern das zeigt einmal mehr diese bürgerliche Betroffenheit, weil ich meine, was ist das Schlimmste für die Autofans? Das schlimmst Vorstellbare ist der Entzug des Führerscheins. Die gehen ja nicht davon aus, was ist das Schlimmste für die letzte Generation, sondern was ist das Schlimmste für mich? Ja, und gehen dann quasi davon los. Aber was wäre richtig hart? Und das wäre nicht mehr Auto fahren zu können. Ja, genau. Und deswegen wird dann diese Forderung mit reingeworfen, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, du bist generell was auf der Spur mit dieser Symbolik und mit diesem Angriff auf bürgerliche Werte. Weil, wie du das schon sagst, ja, die letzte Generation, die sind echt nicht blöd, was den Symbolgehalt angeht. Ich finde den Symbolgehalt häufig eher doof, aber man kann nicht leugnen, dass da eine Überlegung dahinter steckt. Und die greifen eben tatsächlich wirklich diese, ich weiß gar nicht, wie soll ich das ausdrücken, bildungsbürgerlichen Symbole an auf der einen Seite und generell diese wirklich Wohlstandssymboliken, die hier attackiert werden. Das ist so ein bisschen wie bei der RAF, wenn ich den Vergleich nochmal aufmachen darf, die ja auch nicht gerade random ihre Ziele ausgesucht haben. Ja, Hans-Martin Schleyer, der war ja quasi aus der Sicht eines linksextremistischen Terroristen ein 1A-Ziel oder der Vorstandschef der Deutschen Bank. Ja, das waren nicht einfach irgendwelche Leute, die ja zufällig einen Anzug trugen oder so, die von denen erschossen worden sind. Da sind die nicht wie islamistische Terroristen. Die killen einfach random Leute. Sondern die haben ja quasi Ziele ausgesucht. Und das ist hier genau dasselbe. Da steckt eine gute Überlegung dahinter. Oder auch nimm den Sturm auf den Reichstag. Nee, die wissen schon, warum sie nicht die Polizeiwache Neukölln stürmen oder so, sondern oder das Bezirksratshaus Wedding, sondern die nehmen Symbole, die da entsprechend eine Bedeutung haben. Und die letzte Generation ist super darin, die richtigen Symbole zu finden. Autobahnen, Kunst, die Elbphilharmonie und jetzt eben dieses Grundgesetzdenkmal. Das funktioniert schon echt super. Und das ist auch so etwas, was ich an diesem Diskurs etwas merkwürdig finde. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, weil ich das in meiner Timeline hatte vor diesen Radikaläußerungen. Ich nehme an, das liegt an der Blase, in der ich bin. Die habe ich quasi erst aus zweiter Hand mitbekommen. Was ich aus erster Hand mitbekommen habe, waren ganz viele Leute, die diese Grundgesetzaktion kritisiert haben, mit einer performativen Unverständnis. Und das war mir auch unklar. Also dieses, was soll der Kram? Was wollen sie uns damit sagen? Und ich dachte mir so, die haben uns gesagt, was sie damit sagen wollen. Und selbst wenn sie das nicht hätten, wäre schwarze Farbe auf Grundgesetzdenkmal von der letzten Generation echt nicht der metaphorische die metaphorische Nuss zu knacken. Ne? Also da stellen sich die Leute einfach bewusst blöd. Weil es ist ja völlig klar, was damit gemeint ist. Und ich verstehe nicht, warum tun die Leute das? Ne? Also warum stellen sich so viele BeobachterInnen absichtlich doof und tun so, als ob sie nicht verstehen, was die Botschaft ist? Das gehört zu diesen vielen Merkwürdigkeiten, die in diesem Diskurs drin sind, die mir einfach unklar sind. Und ich denke, als letzter Punkt, wir beide haben jetzt hier natürlich das Problem, so ein gewisses Selektionsproblem, weil dadurch, dass wir beide nicht aus dem bürgerlichen Milieu kommen, dass wir diese Prägung, diese Mentalität nicht haben, können wir das quasi nur so ein bisschen von außen, so mit Küchentischpsychologie begutachten, weil ich persönlich fühle mich davon nicht angegriffen. Ja, ich gucke das halt an, wenn die da sich auf die Autobahn kleben oder wenn sie Suppe auf Gemälde werfen und denkst so, hä? Und was soll der Unfug? Aber bei mir regen sich keine Emotionen in keine Richtung von den beiden. Ja, ich fühle mich viel, viel stärker attackiert von dieser Stürmung des Reichstages. Das ist das, wo ich Angst bekomme, was mich wirklich triggert. Während Farbe auf dem Grundgesetzdenkmal, da zucke ich nur mit den Schultern, während umgekehrt eben der Sturm auf den Reichstag durch Rechtsextreme die CDU nicht sonderlich zu triggern scheint. Umgekehrt fühlen die sich aber massiv getriggert durch die Gemäldesuppen und durch die Klimakleber auf den Autobahnen. Und es ist schon spannend, was da abläuft.
Wusstest du eigentlich, dass es das gibt, das Denkmal?
Nein, war mir bisher nicht bekannt.
Ja. Kein Wunder, dass wir so unbeteiligt sind.
Ja, aber das wussten doch die anderen vorher auch nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Jetzt erzähl mir doch bitte nicht, dass die meisten Leute, die sich da gerade drüber aufregen, bisher es zu ihrem Highlight ihres jährlichen Berlin-Aufenthalts gemacht haben, das Grundgesetzdenkmal anzugucken. Ich meine, mal ernsthaft, es sind gravierte Platten.
Und sind wir mal ehrlich, hätte das jemand was raufgeschmissen, um darauf hinzuweisen, dass der Soli-Beitrag vielleicht gegen das Grundgesetz verstößt, um jetzt mal so eine typische FDP-Forderung zu holen, dann hätten die applaudiert. Also das, das, wie gesagt, also das ist natürlich, nein, natürlich kannten die das vorher auch nicht. Und auch dieses Dummstellen, das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil wir hatten ja auch schon mal über Bilderstürmerei gesprochen in Bezug auf die Black Lives Matter Proteste, wo es ja auch sehr viel gegen Denkmäler ging und wo das auch immer irgendwie so eine Schlagseite hatte oft, die wollen die Geschichte auslöschen, was auch komplett Blödsinn war und wo der Symbolgehalt ja auch auf der Hand lag, da war überhaupt kein, das musste man ja nicht großartig interpretieren, das war ja nicht wie ein Werk von Goethe, wo man, was vielleicht rätselhaft ist, sondern aber das hatte ich auch das Gefühl, das wurde damals auch so bewusst missinterpretiert, die möchten die Geschichte auslöschen, als wenn ein Denkmal jetzt ein Geschichtsbuch ist. Und hier habe ich das mit diesem Dummstellen eben auch, der Symbolgehalt liegt ja A auf der Hand und B sind die ja auch an der Antwort nicht interessiert. Also ist ja schon so, die wollen ja gar nicht wissen, die wollen sich ja nicht hinsetzen mit denen und deren Argumente hören, sondern die möchten sich beschweren.
Ja, das ist genau der spannende Effekt hier, weil im Endeffekt tun die genau das, was sie jetzt jahrelang den Linken vorgeworfen haben im Umgang mit Pegida und so. Und das ist dieser Punkt von wegen, dass die, dass wir es hier mit besorgten Bürgern zu tun haben, um den Begriff mal wieder aufzugreifen, die hier einen Missstand erkennen, der sie stört und gegen den sie friedlich protestieren. In Formen, die Teile der Mehrheitsgesellschaft ablehnen, ja, also ich fand Pegida auch zum Kotzen, aber nichtsdestotrotz hat man da dann immer gesagt, boah, man muss denen zuhören und Sigmar Gabriel ist hingefahren und hat sich mit denen unterhalten und von der CDU und von der FDP hat man permanent gehört, dass man die nicht ausschließen darf und dass man mit ihnen reden muss und wer von denen fährt jetzt hin und redet mit der letzten Generation? Ich habe noch keinen von denen gesehen, der mit denen das Gespräch gesucht hat. Also kein einziger Politiker, die Grünen trauen sich's, glaube ich, nicht. Und die würden ja von der letzten Generation, werden die ja eh auch als Feind betrachtet. Ja, an deren Stelle würde ich auch nicht hinfahren. Da kannst du ja quasi nur verlieren als Grüner. Aber ich sehe auch niemanden von CDU, SPD oder FDP, der da jetzt hinfahren würde und das Gespräch sucht mit AktivistInnen der letzten Generation. Und nach ihrem Selbstverständnis, nach den Maßstäben, die die aufgebaut haben, während der Pegida-Demonstration, müsste eigentlich genau das passieren. Und davon ist nichts zu spüren. Auch in den Redaktionsstuben haben wir überwiegend diese ablehnenden Reaktionen. Und man redet, und selbst bei denen, die einigermaßen dafür sind, redet man eigentlich immer über die letzte Generation, aber nicht mit diesen Leuten. Und es ist nicht so, als ob die keine Gesprächsangebote machen würden, weil wenn man auf die Homepage von denen schaut, dann sieht man da ihre Forderungen und man findet Einladungen zum Dialog. Wirklich offen kommunizierte Einladungen zum Dialog, gleich mit dem Verweis, man muss sich ja nicht einig sein, aber man kann ja mal Argumente austauschen und so weiter und so fort. Aber stattdessen wird einfach nur über diese Leute debattiert, beziehungsweise werden irgendwelche Strafmaßnahmen gefordert. Und das ist für den liberalen und pluralistischen Staat schon irgendwie eine merkwürdige Haltung, finde ich. Wie gesagt, ich will denen eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil ich die insgesamt vergleichsweise bedeutungslos halte. Ich meine, das sind was 200, 300 Leute oder sowas insgesamt. Nichtsdestotrotz wäre doch, wenn ich das so wichtig finde, dass die richtige Reaktion darauf. Und dann müsste ich doch da entsprechend debattieren. Und an und für sich müsste ich dann moderate KlimaaktivistInnen, ja, zum Beispiel von Fridays for Future oder sowas noch mit dazu packen, um dann diesen Kontrast erforschen zu können und würde dann vielleicht feststellen, dass das eigentlich hauptsächlich ein Performance-Unterschied ist. Weil das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich angucke, welche Forderungen erhebt die letzte Generation öffentlich, dann stelle ich fest, die wollen ein 9-Euro-Ticket für alle.
Und Tempolimit von 100 km/h.
Genau, und Tempolimit von 100 auf den deutschen Autobahnen.
Das und ein Gesellschaftsrat, da hatten sie mich ja gleich verloren, ne? Da habe ich ja überhaupt
genau. Also, das ist so harmlos, was die hier an Forderungen haben. Die umfassendste Forderung, die sie überhaupt haben, die aber gleichzeitig super allgemein gehalten ist, ist, dass die Bundesregierung doch bitte die vertraglich vereinbarten Klimaziele, die sie von einem Bundesverfassungsgerichtsurteil aufgefordert wurde einzuhalten, dass sie doch bitte internationale Verträge achten und das Bundesverfassungsgerichtsurteil umsetzen möge. Das ist der Extremismus der Forderungen der letzten Generation. Aber über die spricht ja keiner. Auch, muss man natürlich sagen, die letzte Generation nicht. Ja, deswegen finde ich ja deren Aktion auch so bescheuert, weil jede Aufmerksamkeit immer auf die Performance geht. Und wie gesagt, ich erwarte ja nicht von der Politik, ja, von gegnerischen Lager in Anführungszeichen, dass die deren Job machen und dann auf die Forderungen eingehen. Aber zumindest der Journalismus sollte das doch eigentlich zu leisten in der Lage sein. Und davon merke ich wenig.
Ja, ich muss sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass das allen Seiten ganz recht ist, dass eben nicht drüber geredet wird. Die einen machen ihre Aufmerksamkeit, indem sie Farbe durch die Gegend werfen und die anderen lästern über die. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, auch irgendwie sind ja alle ganz glücklich, dass jetzt keiner übers Thema redet. Weil ich hatte das auch so, ich war nämlich auch bei denen auf der Seite und ich meine, allein schon die Maßnahmen und der Name Letzte Generation vor den Kipppunkten, ist der lange Titel übrigens, genauso wie bei Extinction Rebellion, ist ja total alarmierend. Das ist ja wirklich schon, wir werden alle sterben, wir haben nicht mehr viel Zeit, das ist super dringend. Und dann guckt man sich die Forderungen an, 9-Euro-Ticket, 100 km/h auf der Autobahn, denke ich mal, und der Gesellschaftsrat. Und das ist, ich meine, das ist so winzig, das konterkariert auch diese ganze Dringlichkeit, finde ich. Es wird immer, wie gesagt, es wird immer ein dringendes Szenario aufgebaut und dann muss ich sagen, da war so ein bisschen bei mir denn die Luft raus, weil da dachte ich, oh Gott, also Mensch, da muss man, also entweder muss man die Forderung dem anpassen und auch ein bisschen höher gehen oder seine Rhetorik ein bisschen runter scrollen, dass das eben vielleicht nicht mehr ganz so alarmierend ist. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist also beiden Seiten ganz recht, dass die FDP nicht darüber reden will. Klar, kann ich verstehen. Passt überhaupt nicht in deren Programmatik rein. Die wollen ja den Verbrenner erhalten und die Dienstwagen und keine Ahnung, noch eine Autobahn bauen. Also das CDU, FDP da jetzt nicht und da können sie auch nur verlieren. Da haben wir auch bei FFF gesehen, da können sie sagen, ja Mensch, finden wir alle toll. Ich meine, das ist so ein bisschen das Gegenteil, ne? Da haben alle gesagt, yay, finden wir supi, haben aber auch nichts gemacht. Also das war, aber alle fanden es toll, hier finden es alle scheiße und in der Sache tut sich dann genauso wenig. Also das ist einfach festgefahren.
Ja, diese Sachdiskussion über den Klimawandel ist auch ein wirklich großes Problem. Ich ich glaube, gerade daher kommt ja die letzte Generation mit ihren Performance-Akten, weil die Policy-Diskussion als solche nicht vorankommt. Und ich verstehe auch völlig, woran das liegt. Weil über den Klimawandel zu diskutieren, ist ungeheuer abstrakt und es ist ungeheuer deprimierend. Und beides sind jetzt keine Sachen, die sich dann eben eignen, da verlässlich Quoten zu generieren in den Talkshows am Abend. Das geht einfach wesentlich leichter, indem man sich gegenseitig anschreit über irgendeinen Scheiß, den jeder versteht, wie zum Beispiel, da klebt sich jemand auf die Autobahn und ich komme nicht durch. Nee, das ist nachvollziehbar. Und eben für beide Seiten. Und wenn ich die Strategie der letzten Generation richtig verstehe, ist eben die Idee, durch diese Performance-Akte die Leute zu zwingen, sich mit dem Gegenstand zu beschäftigen. Ich halte das für eine unglaublich naive Strategie, aber das scheint mir die Strategie zu sein. Und sie ist immerhin weniger naiv, als hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird, wie das bisher von der Politik und von weiten Teilen der Bevölkerung betrieben wird. Oder wir müssen uns mit dem Klimawandel arrangieren.
Ja, also eine Naivität, da tun die sich beide nichts.
Ja, also.
Oder wir finden noch die Supertechnologie, die uns
rettet. Ja, genau. Technologieoffenheit. Das sind solche. Oh, ja, aber anderes Thema. Ja, also ich denke wirklich, dass die Schwierigkeit der Kommunikation über Klimawandel und die Klimakrise hier die entscheidende Rolle spielt, warum die zu diesen Akten greifen. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, ob das nicht am Ende erfolgreich sein wird. Denn ich würde an der Stelle vielleicht kurz den Blick in die Geschichte wagen, was die letzte Generation macht und Extinction Rebellion und wie sie alle heißen. Das ist ja nicht neu. Ja, das sind ja keine Protestformen, die erfunden haben. Das meines Wissens nach erste Mal, dass wir das in Deutschland haben, ist das Jahr 1975, als knapp 30.000 AktivistInnen den Bauplatz des Atomkraftwerks Wühl blockiert haben. Und zwar über Monate. Ja, dagegen ist dieses Ding mit dem dämlichen Mönch, der einen Polizist in den Schlamm schuckt, auch hier übrigens eine saudumme Protestform vor dem Herrn. Das war, glaube ich, die erste Demonstration, bei der ich wirklich 100% Sympathie mit der Polizei hatte. Allein der Maßstab, ja, was wir in den 70er und 80er Jahren hatten an Größe im Vergleich zu diesen 200 oder 300 letzten Endes Studis, ne, ist kein Vergleich. Und die haben das damals schon gemacht. Ja, die haben Protestformen gemacht, die haben sich dann gegen die Castor-Transporte an die Gleise gekettet. Das ging ja jahrzehntelang. Die haben Gelände besetzt, die haben sich Schlachten gegen die Polizei geliefert, die haben blockiert, die haben diese nervigen Aufkleber überall angebracht, die haben die Diskussion durchgeschoben. Und das Resultat war, dass seit den 80er Jahren kein Atomkraftwerk in Deutschland mehr gebaut worden ist und dass der Atomausstieg 1998 ins Regierungsprogramm geschrieben wurde. Da kann man mir erzählen, was man will, aber ohne diese Anti-AKW-Bewegung, die ja echt ein sehr deutsches Phänomen ist, wäre das nicht passiert. Beweis, alle Länder um uns rum, die das alle nicht gemacht haben, eben weil bei denen die Anti-AKW-Bewegung bei weitem nicht so stark ist, wie sie das in Deutschland war. Das ist eine faszinierende Geschichte letzten Endes, wie sowas manchmal passiert.
Ja, und wo auch ganz klar ist, da können noch so viele Leute heutzutage sagen, oh, AKWs wären doch toll oder der Ausstieg war ein Fehler. Es ist sonnenklar, vor allem für Politikerinnen, es wird in Deutschland auch nie wieder eins gebaut werden. Allein der Politiker, der sich hinstellt und sagt, lass mal eins bauen und vielleicht noch hier, keine Ahnung, in Bayern gerne, der wäre sofort erledigt, der könnte sofort seinen Hut nehmen und gehen. Also das ist ganz klar und das war eine ungeheuer erfolgreiche Bewegung, die auch, das war ja auch nie eine Mehrheit, aber die hat die Mehrheit dann irgendwann generiert. Also wir haben wahrscheinlich auch dauerhaft seit Ende der 80er eine Mehrheit gegen Atomkraftwerke. Die Protestierenden, die waren nie eine Mehrheit, aber die Umfragen sind dem ja gefolgt. Und ich glaube, das passiert hier auch. Einfach, weil die das Thema eben gar nicht jetzt die Radikalen, sondern das hat ja schon mit Greta Thunberg und Fridays for Future angefangen, dass sie das wirklich, und das finde ich für diese Bewegung, was rhetorisch unfassbar schwierig ist, dass sie das so auf die Agenda gesetzt haben, dass sie das wirklich immer mal wieder, nicht dauerhaft, aber immer mal wieder zu so einem Seite-1-Thema gemacht haben. Das finde ich, ist jetzt nicht liegt nicht am Kartoffelbrei auf Van Gogh, aber das ist, fand ich generell schon ein Riesenerfolg, dass das überhaupt so groß geworden ist und dass das auch nicht wieder klein wird.
Ja, ich denke, das ist eine relativ realistische Aussicht, die wir hier haben. Und wie soll ich sagen, es kann sein, dass wir dann in 20 Jahren in den Geschichtsbüchern lesen werden, dass das tatsächlich der eine entscheidende Wegmarke war, quasi auf dem Weg, so bescheuert das klingt, ja, dass diese Suppen auf Gemälde eine entscheidende Wegmarke waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2019 mit den Fridays for Future ein Point of No Return war. Und es ist durchaus möglich, dass die letzte Generation und die Extinction Rebellion, aber vor allem die letzte Generation mit diesen unglaublich plakativen Performance-Akten da auch den Weg bereiten wird. Nicht, weil sie selber erfolgreich ist, sondern weil sie quasi eine Folie bietet, vor der sich die anderen als unglaublich vernünftig und mehrheitskompatibel präsentieren können. Ja, weil ja quasi jeder Grüne, jede Grüne kann sich hinstellen und sagen, schau her, die sind extrem, so sind wir nicht, aber wir machen tatsächlich was, so nach dem
Motto. Du hattest mal den schönen Vergleich mit den Suffragetten. Das waren ja die Extremen, die Bilder, die man heute kennt, das waren ja auch die extrem Radikalen, die sich verhaften haben lassen und die sich, vielleicht haben die sich sogar auch irgendwo festgekettet, weiß ich gar nicht, aber Steine geschmissen oder irgendwie sowas, genau. Also es ist sogar noch viel älter. Und das sind die Bilder, die im Gedächtnis bleiben, aber die Arbeit, die Erfolge kommen ja von den Landfrauen zum Beispiel in der SPD. Das sind so die typischen und das ist, glaube ich, das wird hier auch passieren. Die großen Veränderungen oder die kleinen Veränderungen, die kommen von denen, die Arbeit machen. Die anderen sind halt für die Aufmerksamkeit. Und ich finde das auch, die gehen mir auch auf den Keks. Ich stehe auch nicht gerne im Stau, aber ich bin auch selten in Berlin, weil man da übrigens eh im Stau steht. Also die Arbeitsteilung finde ich soweit auch okay, muss ich sagen. So ist das eben. Kein Grund, die Taliban heraufzubeschwören.
Genau. Das größte Problem an dem Szenario ist für mich, dass bei der Anti-Atomkraft-Bewegung eine relativ klare Policy am Ende stand, nämlich die Abschaffung der Atomenergie. Aber wir können ja schlecht per Gesetz die Klimakrise abschaffen. Das heißt, da sind wir wieder bei diesem riesigen Problem, das hier für die politische Kommunikation der Klimakrise generell besteht. Ich habe das mal als Sandwich-Problem beschrieben, der Politik. Ich sage da gleich noch mehr dazu und packe den entsprechenden Artikel auch in die Shownotes. Aber wir haben eben das Thema, da ist nichts Konkretes aktuell, wohin die kämpfen können. Nicht die Einführung des Frauenwahlrechts, nicht die Abschaffung der Atomkraftwerke, nicht gegebenenfalls ein radikaler Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik, was sich ja alles dann leicht durch die entsprechenden Bewegungen erreichen lässt. Sprich, es braucht quasi noch ein greifbares Ziel letztlich. Und ich glaube, auch hier hat die letzte Generation schon so ein bisschen vorgelegt, wenn sie sich berufen auf das Grundgesetz einerseits und dann natürlich dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil andererseits, von dem ich ja echt nicht begeistert bin, muss ich ja immer wieder betonen, auch wenn es meinen politischen Präferenzen absolut reinläuft. Aber ich finde es einfach immer katastrophal, wenn das Bundesverfassungsgericht hier die Politik macht. Und das ist hier nicht anders. Aber jetzt Sandwich-Problem, was meine ich da damit? Wir haben in der Politik quasi den Sandwich. Und das Thema ist immer, dass sozusagen große Probleme, gigantisch große Probleme, die Oberseite des Sandwiches sozusagen, die motivieren niemand, weil die sind zu groß. Wenn ich sage, wir müssen was gegen die Klimakrise tun, dann sagen alle grundsätzlich ja, aber keiner weiß, was genau. Und zu kleine Dinge, die Unterseite vom Sandwich, die interessieren politisch auch niemanden. Das ist ja zum Beispiel so ein Problem der FDP. Die treten ja, die haben ja zum Beispiel dieses unglaublich sinnvolle kleine politische Ziel der Digitalisierung der Verwaltung. Nur damit gewinne ich halt keine Wahlkämpfe. Ja? Also ich bin total begeistert davon. Bitte macht das. Aber never ever würde ich meine Wahlentscheidung davon abhängig machen. Und das, was in der Mitte des Sandwiches ist, das ist der relevante Punkt. Und Klimapolitik findet bisher nur auf der Ober- und Unterseite statt. Ja, wir haben diesen kleinen Scheiß, Stichwort persönlicher CO2-Fußabdruck oder wir verzichten jetzt auf Plastiktüten im Supermarkt oder solcher Kram. Das ist alles so klein Scheiß. Der letzte Idiot versteht, dass das die Klimakrise nicht lösen wird. Und auf der anderen Seite haben wir die gigantischen Sachen, wo wir dann schnell in diesen sogenannten Verzichtsdebatten sind, in schwere Anführungszeichen, die überhaupt nicht vermittelbar sind, und zwar zu Recht. Weil ich kann nicht rausgehen und sagen, hey Leute, euer Leben, wie ihr es bisher geführt habt, ist ab jetzt zu Ende, wählt uns. Das funktioniert ja auch nicht. Und solange die Botschaft nicht finden, die in die Mitte dieses Politik-Sandwiches passt, hat diese Bewegung ein riesiges Problem, und ganz ehrlich, haben wir alle ein riesiges Problem. Und absurderweise, CDU und FDP haben ja hier quasi für sich schon eine Lösung gefunden, nämlich sowas wie diese Technologieoffenheit. Das ist total clever. Es ist nur untauglich, aber es ist eine Ausrede. Aber politisch. Das ist wie
Steuererleichterung, finanzieren sich von selber.
Ja, genau. Das ist politisch unglaublich clever. Ich halte auf der Policy-Ebene halte ich überhaupt nichts davon. Aber auf der Politics-Ebene muss ich applaudieren und muss sagen, clever Leute, ihr habt das einfach so viel mehr im Griff als eure linke Konkurrenz, und deswegen gewinnt ihr Wahlen. Und solange die linke Konkurrenz das nicht auch hinbekommt, gewinnt ihr die auch zurecht. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist echt faszinierend an der Stelle.
Also da muss ich auch sagen, da hat auch gerade, also die Linke ist ja schon doof bei sowas, aber die Öko-Linke, wie ich sie jetzt mal nenne, die sind ja noch schlimmer. Die haben irgendwie so das Gegenteil mit, selbst wenn wir heute anfangen, die Hälfte unseres Lebensstandards aufzugeben, sterben wir trotzdem noch. Also da denke ich auch immer, mein Gott, das will keiner. Also jeder... Man muss ja auch zumindest auf ein positives Ziel hinarbeiten. Aber so klingt das wirklich. Ich verzichte auf Heizung und Warmwasser und gehe nur noch zu Fuß meine 40 Kilometer. Und trotzdem sterbe ich am Ende und ersaufe, weil ich ja im Norden wohne. Also das ist das Gegenteil. Damit erreicht man, das ist policymäßig richtiger Quark. Also auch da, es fehlt ja nicht nur an so einem Mittelstück, sondern es fehlt auch, finde ich, wirklich an was Positivem, was sich erreichen lässt. Mit, wir sterben 10 Jahre später, das interessiert dann ja auch keinen mehr. Da bin ich auch auf der Schiene FDP-mäßig, dann fahre ich lieber mit meinem Auto durch die Gegend mit 150 oder so. Also da finde ich, es fehlt, da fehlt so ein bisschen das Positives. Und das muss ich sagen, ein bisschen an Inhaltlichem noch, was, also die ganze rhetorisch ist, die ganze Klimasache sowieso schwer zu verkaufen, aber ich finde es auch gefährlich mit diesem, ist klar, dass sie eine Dringlichkeit vermitteln müssen, aber mit diesem wir werden alle sterben, sind sie sehr nah dran an Verschwörungstheorien. Und das finde ich immer sehr gefährlich, weil natürlich ist das wissenschaftlich fundiert, im Gegensatz zu Great Reset oder Echsenmenschen, die unter einer Pizzeria hausen. Aber diese Rhetorik, wir werden alle sterben, die Welt geht unter, das finde ich ist sehr nah dran, weil jede Verschwörungstheorie baut auf so ein Weltuntergangsszenario auf. Und ich finde, da müssen sie von runterkommen, egal wie fundiert das ist. Finden sie da eben viele Spinner? Weil das liegt ja, die Spinner sind ja, meiner Meinung nach sind die schon vorher Spinner, und wenn denen jemand was von Echsenmenschen erzählt, dann glauben sie das. Aber das Spinnertum ist vorher. Also finden die dadurch halt Leute, die sie gar nicht mit dabei haben möchten, und wie gesagt, man tut sich da, glaube ich, keinen Gefallen mit, dass man rhetorisch einfach von diesem Untergangsszenario in einer ähnlichen Ecke steht. Weil da kann man noch 10-mal sagen, das wissen die Leute ja nicht. Das ist wie mit den Querdenker-Verschwörungstheorien. Die haben ja nicht den Hintergrund. Das sind ja keine Geologen oder Klimaforscher. Die müssen den Wissenschaftlern ja glauben, dass das so ist. Weil die Leute wissen nicht von selber, ob wir morgen ertrinken oder nicht. Da geht es ja um Vertrauen in die Leute. Und das, finde ich, ist schon schwierig. Also man muss da wirklich eigentlich ein komplett anderes Narrativ finden. Mit diesem, wir werden alle sterben, möchte das keiner hören, weil es so deprimierend ist. Und B, rückt man eben auch in gefährliche Ecken damit.
Ich stimme dir da 100% zu. Also diese Botschaft von wegen, alles ist aussichtslos und wir haben ein gigantisches Problem, das paralysiert nur. Wir können die Live-Auswirkungen davon beobachten, nämlich diesem 1,5-Grad-Ziel, wo wir jetzt mittlerweile alle wirklich wissen, dass das nicht passieren wird. Wir können das aktuell mit dem aktuellen technischen Stand letztlich nicht mehr schaffen. Und das gibt dann den ich weiß gar nicht, wie ich die Leute nennen soll, nennen wir sie mal, weil das sind ja keine Klimawandelleugner, sondern das sind einfach Leute, die sind hoffnungslos naiv, gutgläubig, optimistisch, die es wird schon irgendwie alles gut werden, Fraktion. Ich brauche noch einen griffigeren Namen. Wer eine Idee hat, bitte in die Kommentare hauen. Aber das ist quasi, diese Fraktion kriegt damit die Erlaubnis, sozusagen, sich in eine falsche Sicherheit zu wiegen und so dümmliche Narrative rauszuhauen, wie, ja gut, wenn wir die 1,5 Grad nicht schaffen, dann ist ja auch alles egal.
Ja, genau, das ist das Gegenteil, ja.
Ja, genau, was ja so grundstupid ist und was man da genauso hört, und das ist, wie gesagt, und da tut sich die Klimabewegung überhaupt keinen Gefallen mit diesen Negativszenarien. Auch diese ganzen Verzichtdebatten sind furchtbar. Ja, mit diesem, wir müssen weniger Auto fahren und kein Fleisch mehr und hast du nicht gesehen. Das ist wirklich politisches Gift. Jedes Mal, wenn jemand sowas sagt, verliert man Minimum die Hälfte aller potenziellen Wählenden. Und wir haben keine Mehrheit an potenziellen Wählenden hinter uns. Just to start. Ja. Das ist einfach auf einem politischen Level so unglaublich doof. Und die Grünen, die wissen das. Deswegen bleiben die ja auch so weit weg von denen. Die Grünen sind absolut gebranntes Kind, was das anbelangt. Ich sage nur der Veggie Day 2013. Das ist das Trauma dieser Partei. Und deswegen bleiben die so weit sie nur irgendwie können da davon weg. Was absolut verständlich ist. Aber dummerweise tun die KlimaaktivistInnen sich da wirklich keinen Gefallen, in diese Richtungen zu gehen. Der Verzicht, in Anführungszeichen, der kommt eh automatisch. Den müssen wir nicht fordern. Der wird durch die schlichten Regeln der Marktwirtschaft kommen. Was immer der Punkt ist, an dem ich mich unendlich darüber amüsiere, wenn dann die FDP und die CDU dastehen und fordern mit staatlicherseits sozusagen mit massiven Subventionen das Ende des Verbrennermotors aufzuhalten. Das braucht gar kein Verbot mehr. Das ist durch, Leute. Da haben marktwirtschaftliche Umstände dafür gesorgt. Ist das E-Auto die beste aller möglichen Lösungen? Who the fuck knows? Aber die unsichtbare Hand des Marktes hat entschieden, das kommt jetzt. Und dagegen kann man sich dreimal im Kreis drehen, das wird völlig egal sein. Und das Gleiche betrifft viele von diesen anderen Thematiken auch, dieser Verzicht, in Anführungszeichen, der kommt letzten Endes durch eine Kombination von Notwendigkeiten, von Regulierungen, teilweise mit Sicherheit auch von Verboten, teilweise durch einen Umschwung in Konsumgewohnheiten. Ich möchte an der Stelle nur den geradezu absurden Popularitätsgewinn von vegetarischen Ersatzprodukten nennen in den letzten 5 Jahren. Solche Geschichten werden Kipppunkte produzieren. Und sobald mal ungefähr 40 oder 50% aller Leute, die in den Supermarkt gehen, kein Fleisch mehr kaufen, wird es automatisch weniger billiges Fleisch geben. Da gibt es genauso wie beim Klima einen Kipppunkt, weil diese Billigkeit von diesen Produkten hängt ja davon ab, dass es eine unglaubliche Masse an KäuferInnen gibt, an potenziellen. Und wenn diese Masse so weit zusammenschrumpft, dass diese Preise nicht mehr gehalten werden können, dann wird es da einen Schlag tun und dieses Billigfleisch beispielsweise verschwindet aus den Regalen. Und es wird allein auf marktwirtschaftlichen Gegebenheiten passieren, ohne dass da irgendjemand irgendwas verbieten muss. Und ja, das wird dann eine entsprechende Umstellung, aber das passiert ständig so.
Und das passiert ja auch so langsam, dass da irgendwann kein Hahn mehr nachkriegt. Weißt du, jetzt ist das mit dem Veggie Day und so, das war halt neu oder ist heute vielleicht auch noch so. Und heutzutage ist das so vollkommen normal. Wenn du Besuch einlädst, ist das vollkommen normal, dass du vorher fragst, ist jemand Vegetarier? Also wie gesagt, ich mache ja auch gerade eine Umschulung und wir haben eine Mensa. Natürlich gibt es da jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Manchmal auch zwei, weil manchmal ist das vegetarische Gericht Grießbrei und dann gibt es noch ein vollwert vegetarisches Gericht. Also was warm ist, was nicht wie Nachtisch klingt und so. Also das ist vollkommen normal, das ist einfach kein Thema mehr. Also keine Ahnung, irgendwelche radikalen Veganer sind jetzt vielleicht Thema, aber dieses Vegetarier-Sein, das erstaunt vielleicht noch meine 90-jährige Oma, aber sonst ist das einfach ganz normaler Alltag.
Ja, Ich glaube, ich habe ansonsten zu diesem Thema letzte Generation gar nichts mehr zu sagen. Ich denke, in einem Jahr oder zwei reden wir eh nicht mehr über die. Und die werden wie die meisten anderen Protestbewegungen, spätestens, das ist wahrscheinlich schon im Sommerloch vorbei, die werden vermutlich auch wieder an Bedeutung verlieren. Und die werden dann zwar weiterhin Aktionen machen, aber wir werden einfach nichts mehr drüber hören. Was ja genau das ist, was passieren würde, wenn das nicht ständig auf Seite 1 wäre. Ja, ich meine, die blockieren ja nur eine Straße für was, 2 Stunden oder so. Das passiert auf deutschen Autobahnen jeden Tag, permanent, ständig, nur halt nicht durch Klimakleber, sondern durch Stau.
Nee, ich möchte da noch mal kurz an mein Lieblingsthema LKWs erinnern, weil meine Lieblingsforderung ist ja Überholverbot für LKW. Und die machen so viele Staus, so viele Unfälle produzieren sie, tödliche übrigens, wenn wir mal überlegen, wie viele Fahrradfälle durch LKW-Abbiegungen entstehen, da kriegt keine Sau nach.
100% dafür. Aber gut, das führt schon wieder vom Thema ab. Ja. Da wären wir wieder bei Verkehrspolitik und unserem Lieblingsminister Volker Wissing. By the way, die letzte Generation hat heute oder gestern eine Aktion gegen Volker Wissing gemacht. Die haben nämlich einen Feuerwehrtransporter gemietet und Wasser auf das Verkehrsministerium gespritzt. Sie haben auch wieder die Interpretation mitgeliefert, gleich als hilfreiche Stütze. Damit ist gemeint, man gibt ihm eine kalte Dusche im Sinne von Realität. Also erneut, die wissen schon, die Symbolik, die machen, ist schon clever. Erneut, es ist hochgradig albern, aber es ist halt gleichzeitig auch harmlos.
Diese Aktion ist sehr viel besser geworden. Also dieses mit, ach, sie sind gegen Öl, deswegen haben sie ein Ölgemälde genommen, das war ja noch sehr quatschig. Irgendwie, das ist sehr viel besser geworden.
Dieses Mal hat es auch nicht so viele Leute getriggert. Vielleicht mag einfach niemand Volker Wissing. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich ist die letzte Generation eine der wenigen, die weiß, wer der Verkehrsminister ist.
Ja, vermutlich. Aber gut, werden wir wieder etwas ernsthafter. Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das wird nicht ewig lang ein großes Thema sein. Aber es könnte tatsächlich weiter dabei helfen, sozusagen diese Protestbewegung voranzutreiben, in welche Richtung auch immer das geht. Meine Befürchtung, und damit komme ich eben zu dem Punkt vom Anfang, ist, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt echte Extremisten kriegen werden. Echte Taliban, die diesen ganzen Blödsinn, diese Verschwörungstheorien, von denen du es hattest, die das wirklich wörtlich nehmen. Und die dann quasi sagen, ja, der ganze Planet geht eh den Bach runter sozusagen, dann kann ich auch Dinge zerstören. Die Logik liegt leider Gottes nah. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass meine apokalyptische Zukunftsvision zutrifft, dann ist alles, was ich tue, irrelevant. Und das ist ein super gefährliches Mindset. Und wir sind ein Volk von 82 Millionen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir irgendeinen Trottel kriegen, der so tickt. Und da hoffe ich dann jetzt einfach mal, dass unsere Verfassungsschutz und Polizei und so weiter fix genug ist, die einzufangen, bevor sie Scheiße bauen. Dass die Distanzierung aller Seiten entsprechend groß ist, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen können, über eine Mehrheit zu verfügen. Ich fürchte nur, das wird die eher anstacheln. Also diese Idee, dass man eine Avantgarde ist, das gehört ja auch zur letzten Generation dazu. Das macht ja so ein bisschen den Charme der Bewegung für ihre Fans und AnhängerInnen aus, dass man eben diese kleine Gruppe ist, die als einzige tatsächlich gesehen hat, wie ernst die Lage ist. Also so ein bisschen Überheblichkeitsdenken und so spielt er ja auch mit eine Rolle, was natürlich dann wieder ihre Gegner triggert.
Aber wenn ich da kurz nochmal, das ist auch beides das, was so ein bisschen eben diese Nähe zu den Verschwörungstheorien, eben diese, es ist eine kleine Gruppe, die ganz allein auf der Welt ist und als einzige mitbekommen hat, wie dringend das alles ist. Und es ist ja nicht nur dieser Nihilismus, es ist alles egal, sondern ebenfalls wie bei Verschwörungstheorien, es ist, der Weltuntergang ist so kurz davor, man hat jetzt das Recht, Notwehr zu üben. Selbstverteidigung, das ist ja auch dieses Typische, wie eben gerade diese Gewaltfantasien bei Verschwörungstheoretikern oft kommen. Und das, diese Gefahr sehe ich nämlich auch. Was ein bisschen, die Gefahr gibt es immer, dass sich das immer so weiter radikalisiert, dass es da zu terroristischen Aktionen kommen könnte. Sprich, es werden Menschen verletzt. Ehrlich gesagt, wenn die das Denkmal abreißen, wäre es mir auch noch egal. Ist auch nicht schön, es sollte dann auch die Polizei ermitteln, aber das würde ich jetzt als weniger tragisch empfinden. Das einzig Gute ist, dass zum Glück, außer der RAF, ist es zum Glück auf der linken Seite deutlich seltener, dass Gewalt gegen Personen verübt wird. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Auch jetzt, was wir so seit den RAF-Zeiten als linken Terror hatte, das war ja auch meistens, es wurden Bahnschienen abgerissen. Was auch verfolgt gehört, aber was jetzt eben, es werden keine Personen verletzt. Das wäre für mich, das, da muss man sich auch von distanzieren, aber das ist für mich dann alles noch im Rahmen. Das ist halt wirklich meine Hoffnung, dass sich das zwar vielleicht weiter radikalisiert, aber eben so weit im Rahmen bleibt, dass keine Menschen verletzt werden.
Ja, da bin ich etwas skeptischer, weil mit verletzt haben leider diverse Leute von denen kein Problem. Da gibt es jetzt auch so einen relativ, ich weiß gar nicht, ob man hier von hochrangig sprechen kann bei so einer kleinen Organisation mit flachen Hierarchien, aber auf jeden Fall ein hervorgehobeneres Mitglied der letzten Generation hat da sich ziemlich klar geäußert, dass sie es definitiv in Kauf nehmen, dass Menschen verletzt werden.
Ja, das finde ich eklig.
Ja, total. Und ich meine, Wenn wir über so Leute reden wie den Schwarzen Block oder diese Hausbesetzer-Szenen, die es da gibt, es gibt in der linken Szene schon ein ordentliches Subset von Leuten, die auf Krawall aus sind, die auf Gewalt aus sind und die keinerlei Probleme damit haben, Leute zu verletzen. Was wir tatsächlich weniger haben, sind Mörder. Das ist bis auf die RAF, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich ein rechtes Phänomen. Leute verletzen, Dinge zerstören, das ist leider Gottes auf der Linken auch massiv verbreitet.
Genau, entweder gegen Autoritäten oder so eine totale Zerstörungswut. Und das muss ich sagen, das würde ich sagen, ist vielleicht das wahrscheinlichste Szenario, dass das auch in so eine Richtung gehen könnte. Hoffentlich nicht, aber das würde ich jetzt nicht von der Hand weisen.
Ich kann das auch gerne noch an einem Beispiel kurz ausführen. Ja, wir haben das ja in diesen Lützerath-Protesten gesehen, wo diese dortigen Demonstrierenden offensichtlich absolut bereit waren, Polizisten und Polizistinnen zu verletzen und denen Schaden zuzufügen letzten Endes und das als völlig legitim erachtet haben. Und ich bin jetzt der Letzte, der Polizeigewalt verteidigt, aber das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Ja, ich bin kein All Cops are Bastards Vertreter. Das sind Leute, die ihre Pflicht tun, die dann einen Job haben und das ist gerade im Fall von Lützerath ist das ein absoluter Scheißjob. Und ich habe damals auch nichts von diesen Kack-Memes geteilt mit dem Mönch, der da unterwegs ist oder wie da diese Polizisten und Polizistinnen in den Schlamm gestoßen werden und so weiter. Ich fand das echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das richtig zum Kotzen, ja, weil du kannst ja gerne in Lützerath demonstrieren und du kannst ja da gerne rumblockieren, aber dein Demonstrationsrecht erstreckt sich halt auf die Zone, die dir zugewiesen worden ist. Und wenn du aus der ausbrichst, dann ist das letzten Endes Gewalt gegen den Staat. Und da musst du damit rechnen, dass die Polizei dann versucht, das durchzusetzen. Und wenn du dann dagegen dich quasi zur Wehr setzt, dann kriegen wir ein Problem. Und solange die letzte Generation sich quasi von der Straße lösen und wegtragen lässt, ist das alles kein Problem. Aber was machen wir, wenn wir mal einen Protest kriegen, in dem die, keine Ahnung, so Nagelketten über die Autobahn ziehen oder so, also dieses Polizeiverfolgungsequipment, was man da immer gerne in den Filmen sieht. Das kann man improvisieren oder gegebenenfalls bestimmt auch irgendwo kaufen im Darknet oder so. Ja, also in den Momenten, wo solche Sachen passieren, da kriegen wir dann richtig Probleme und das ist für mich allerspätestens der Punkt, wo es von ich finde das albern und doof geht zu pack die Idioten in den Knast. Ja, weil das ist wirklich, da müssen wir klare Grenzen ziehen, denke ich, gerade als Leute, die eher Sympathisanten sind.
Und ich glaube, Lützerath, da hast du recht, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, weil das ja nicht so Das läuft für mich irgendwie so ein bisschen parallel. Aber ich glaube, es gibt da auch noch eine weitere Gefahr, was wir bei den Antiglobalisierungsprotesten gesehen haben. Weil dadurch, dass das oft so gewalttätig wird, hast du dann wiederum das Problem, dass da viele Krawalltouristen kommen, die vielleicht gar nicht mit der Sache sympathisieren, sondern einfach mal auf den Putz hauen wollen. Das hat man wie bei den Mai-Krawallen. Da steht ja überhaupt keine politische Forderung mehr hinter bei den Leuten, die da die Straßenschlachten liefern möchten. Und das hat man dann natürlich bei so Sachen wie Lützerath dann auch. Das sind keine Leute, die sich wegen irgendeiner Sache auf der Straße festkleben lassen oder selber festkleben, sondern die wollen Krawall haben.
Ja. Und wir haben da mittlerweile auch eine ziemlich erfolgreiche Propagandamaschine dahinter. Ich bin inzwischen super skeptisch gegenüber diesen Beweisvideos von Polizeigewalt. Ja, das war noch vor nicht mal in einem halben Jahr oder so, wenn ich die gesehen habe, dann habe ich denen üblicherweise geglaubt. Einfach weil Polizeigewalt eben auch so ein weit verbreitetes Problem ist. Aber mittlerweile habe ich so viele Beispiele gesehen von diesen Polizeigewalt-Videos, ich packe das jetzt hier in Anführungszeichen, in metaphorische, die einfach aus dem Kontext gerissen waren und wirklich bewusst so zusammengeschnitten, dass man den Eindruck gewinnt, dass da unprovozierte Gewalt quasi stattfindet, während in Wirklichkeit es teilweise blanke Selbstverteidigung war oder so. Und da tun die sich auch keinen Gefallen damit. Das sind Elemente, da sollte diese Bewegung schnellstmöglich gucken, dass sie sich von dem distanzieren. Weil wir haben an den Querdenkern gesehen, was passiert, wenn du die zu lange mitlaufen lässt. Dann kriegst du den Sturm auf den Reichstag. Und genau das Gleiche wird hier auch passieren. Wenn die es nicht schaffen, diese Elemente rauszuhalten, dann muss ich auch sagen, dann fehlt mir da auch das Verständnis. Genauso wie mir bei den Querdenkern und bei Pegida das Verständnis gefehlt hat, dass die nicht in der Lage waren, da aufzuräumen und den extremistischen Dreck abschaum, um mal das bürgerliche Vokabular zu benutzen. Wenn die das nicht aus ihren Demos raushalten können, dann sind sie mitverantwortlich für das, was passiert.
Und das ist wie bei Pegida oder auch der AfD, das ist dann eine Spirale, du kriegst dann immer mehr dieser Radikalen, weil so Leute wie ich sind da sofort weg, echt. Also da muss gar nichts aktuell passieren, aber diese hasserfüllte Rhetorik kostet mich schon an, da wird mir schlecht, da halte ich mich so weit fern wie möglich. Deswegen bin ich auch von einem weg, wenn dann wirklich mal Gewalt angewendet wird, weil diese Rhetorik kotzt mich schon so an. Und dann sind halt alle Moderaten weg.
Ja, da geht es mir genauso. Und ich denke, das ist dann langsam auch ein schönes Schlusswort für unsere Diskussion. Ariane, ich danke dir sehr. Ich freue mich schon auf unsere nächsten 40, 80, was weiß ich, Folgen. Das hier war Folge 40. Noch kein Geburtstag für die Bo-Leute. Ich denke, die Folge 50 feiern wir dann mit etwas größer und in gebührendem Ausmaß. Erneut ratet uns auf dem Portal, das ihr benutzt. Verbreitet uns, erzählt es euren Freunden und gebt uns gerne Feedback, Rückmeldungen, Themenvorschläge, alles Mögliche. Wir werden hier in der Zwischenzeit weitermachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.